Jetzt gestern hatte Ihr Film Robolove Premiere hier im Rahmen vom Doc Leipzig Festival. Es geht ja in erster Linie um Roboter oder sogenannte Androide oder Humanoide. Können Sie vielleicht nochmal ganz zu Beginn erklären, was ist das? Gibt es da einen Unterschied dazwischen?
Humanoide Roboter sind Roboter, die prinzipiell mal menschenähnlich ausschauen. Und Androide Roboter, diesen Begriff benutzt vor allem in Japan Hiroshi Ishiguro, sind wirklich menschenähnlichste Roboter, also die wirklich versuchen, wie Frauen und Männer auszusehen.
Vielleicht eine persönliche Einschätzung. Hätten Sie gerne einen Roboter zu Hause oder was für Arbeiten sollte der zum Beispiel ersetzen, die Sie vielleicht selber machen müssen? Oder welche Form hätte so ein Roboter?
Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, boah, es wäre schon schön, so einen Typen zu Hause zu haben, der mir mein Abendessen kocht. Aber das müsste dann ein richtig gut gekochtes Abendessen sein. Und das werden Sie nicht schaffen so schnell, leider.
Eine klassische Frage, aber ich finde sie immer sehr spannend. Wie sind Sie dazu gekommen, diesen Film zu machen? Also wann haben Sie begonnen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Und wie haben Sie sich dann dazu entschieden, das in einem Film, in einem Dokumentarfilm umzusetzen?
Der vorige Film Future Baby, der auch in Leipzig gelaufen ist, da ging es um neue künstliche Reproduktion. Und da habe ich schon Kontakt bekommen mit sehr vielen Transhumanisten und Humanistinnen, die irgendwie diese Ideen des menschlichen Upgradings als Idee voranpushen. Und da habe ich gemerkt, das ist wahnsinnig spannend, weil das sehr weird ist irgendwie. Also was um Gottes Willen soll das? Da habe ich mich dann irgendwie hinein vertieft. Und da ich eigentlich immer in meiner Arbeit eben mit dem Druck, der auf den weiblichen Körper gesellschaftlich ausgeübt wird, mich beschäftige, war das dann ein sehr schneller Schritt zu sehen, okay, die bauen da jetzt lauter Prototypen auf sehr viele Frauen eben. Und warum sind das Frauen, die sie bauen? Also warum machen sie menschliche Maschinen eben im Körper einer Frau oder mit dem Körper einer Frau? Und diese Fragen haben mich hineingezogen eigentlich. Ich glaube wirklich auch, dass es wichtig ist, eben auch diese Transhumanisten ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu kriegen und klarzumachen, dass diese Ideen da jetzt sehr stark sich verbreiten und sehr stark im Kommen sind. Man soll auf jeden Fall wissen, was abgeht irgendwie. Und das, finde ich, ist auch etwas, was Film und Dokumentarfilm machen kann. Also einfach aufstacheln zum Mitdenken.
In der Synopsis wird auch häufig gesagt, Sie arbeiten als eine Beobachterin. Sie zeigen das unkommentiert. Ist das so? Also ist das auch Ihre eigene Intention gewesen? Oder würden Sie sagen, ist das überhaupt möglich, einen unkommentierten einen Film zu machen?
Nein, weil jeder Schnitt ist natürlich eine Auswahl, die man trifft und jeder Ton, den ich dazu setze, macht etwas und natürlich ist Film immer manipulativ letztendlich. Aber ich glaube, es gibt so eine Art österreichische Schule, die, glaube ich, sehr wichtig auch ist, wo man einen Schritt zurückgeht und sagt, es ist wichtig, nicht alles dem Publikum vorzukauen. Und es geht wirklich auch darum, dass das Publikum irgendwie, dem eh so viel vorgekaut wird im Fernsehen, sondern auch die Möglichkeit hat, mal selbst zum Denken zu kommen und selbst Anstöße zu bekommen, weil der Kopf ist einfach rund, damit man denken kann. Und dem fühle ich mich sehr verpflichtet irgendwie auch, weil es ist nicht schwarz-weiß. Also mir gehen diese Schwarz-Weiß-Sachen sehr oft sehr auf den Wecker, muss ich sagen, ganz persönlich. Ja? Weil ich mag nicht irgendeinem Regisseur folgen, der seine Meinung mir reindrücken will, sondern ich möchte im Kino sitzen und irgendwie angestoßen werden und angeregt werden, selber zu denken. Das macht mir halt Spaß. Ja? Und irgendwie macht man die Filme dann letztendlich auch immer für sich selber.
Sie hatten ja schon angesprochen, auch diese patriarchalen Strukturen, die ja innerhalb von diesen Humanoiden eigentlich auch komplett wieder weiter sich führen. Und im Grunde, ich meine, es sind halt Menschen, menschlich gemachte Maschinen, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, inwiefern sich diese Strukturen weiter fortsetzen.
Da möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe oft während des Drehs daran denken müssen, dass ja, als man begonnen hat, das Auto zu erfinden, hat man sich auch zuerst mal orientiert an Kutschen. Weil Kutschen waren die Fortbewegungsmittel, die man kannte. Und jetzt habe ich dann gedacht, okay, es ist so interessant, es werden jetzt Maschinen gemacht, die eigentlich Menschen in gewissem Sinne ersetzen sollen an Stellen, wo wir sie nicht mehr hinstellen können. Also wir können nicht mehr jemanden beim Reiseschalter das Ticket abzwicken lassen, weil diese Person wird wahnsinnig, wenn sie am Tag 50.000 Mal dieselbe Bewegung macht, aber eine Maschine könnte das machen. Und da finde ich es lustig, dass man dann eben die menschliche Form als dem Menschen ähnlichste eben hernimmt und versucht, da zu spielen, würde das angenommen werden. Und wir sind hardwired in Bezug auf, wenn etwas sich sehr autonom bewegt und ein Gesicht hat oder nur zwei Augen hat, dann haben wir schon das Gefühl, das ist was Menschliches. Dann sind wir ganz schnell bereit, das anzunehmen und eine Art von Bindung darauf aufzubauen. Während des Drehs ist mir dann bewusst geworden, dass die jetzt so weit sind, also das haben ja alle gesagt, dass sie eigentlich an Frauenkörpern bauen, weil Frauen, vor Frauen fürchtet sich niemand. Also von Männerkörpern ist es schon viel schwieriger, dass er akzeptiert wird. Frauenkörper ist leichter zu akzeptieren. Aber ich glaube, das Neueste ist, dass man jetzt versucht, kindliche Roboter zu machen, weil denen hilft man dann auch gerne. Und die Dinger brauchen so viel Hilfe. Deswegen ist jetzt die kindliche Form, glaube ich, das neue Ding, wo man denkt, da wird die Verbindung leichter sein.
Ich habe mich dann auch gefragt, weil im Grunde wären ja Roboter in verschiedensten Formen ja auch eine Möglichkeit zu sagen, es können auch gesellschaftliche Verhältnisse irgendwie überwunden werden.
Ja, das wäre total schön. Aber deswegen habe ich diese Technofeministin aus Südkorea drinnen, weil sie bringt dieses Beispiel, dass wir das beim Cyberspace einfach auch gedacht haben. Wir Frauen, wenn man das jetzt mal verallgemeinert hat, haben gedacht, wow, cool, da gibt es jetzt einen Ort, wo wir nicht mehr an unsere Geschlechtlichkeit gebunden sind, wo wir das überwinden können. Und leider hat sich das überhaupt nicht bewahrheitet. Es ist ganz arg. Also wir haben mit Gamerinnen zum Beispiel in Korea auch gedreht, die dann jetzt gar nicht in den Film hineingekommen sind. Die werden so fertig gemacht, wenn rauskommt, dass das Frauen sind. Also es ist so ein hartes Pflaster geworden, der Cyberspace. Also die Diskriminierung für Frauen ist noch ärger eigentlich, als man je gedacht hätte, weil es noch ungezügelter ist irgendwie. Und das ist so traurig. Also das macht mich jetzt irgendwie traurig, weil das sind immer so Utopien, wo man sich denkt, wow, da tut sich jetzt was, da haben wir wirklich jetzt wirklich eine Möglichkeit, was zu überwinden. Und dann ist es aber ein Backlash eigentlich.
Als Sie nach Personen gesucht haben für den Film, auch noch also mehr Personen gefunden, die versucht haben, da drüber hinwegzukommen vielleicht über diesen Punkt?
Nein, weil ich ja ganz gezielt Forscherinnen und Forscher gesucht habe, die eben humanoide Roboter bauen. Und ich muss sagen, ich liebe diese Typen auch, weil die sind so super schön durchgeknallt und haben irgendwie Visionen, an denen sie basteln. Und das, finde ich, hat diesen künstlerischen Moment auch, den ich sehr spannend finde. Ganz viele von denen kommen auch aus sozusagen einem künstlerischen Grundstudium, bevor sie sich dann für Computertechnik sozusagen spezialisiert haben. Ich mir denke, das ist interessant, weil die sind an was Neuem interessiert. Die wollen irgendwie auch was verändern.
Was treibt die an? Also was wollen sie verändern?
Ich glaube schon, dass es wirklich auch darum geht, das perfekte Gegenüber zu finden. Ich glaube wirklich, und diesen großen Einsamkeitsfrust, der sich in westlichen Gesellschaften wirklich extrem ausbreitet. Ich sage jetzt immer, es gibt sowas wie eine digitale Einsamkeit, in die wir hineinschlittern. Irgendwie, wir sind zwar alle dauernd online, aber wir haben nur ein Kastel in der Hand. Das Körperliche geht eigentlich verloren. Aber die Frage ist halt, wird das breit genug diskutiert? Wollen wir das?
Sie hatten drei Frauen, die in einer Sexworkers-Union in Spanien sind, mit in den Film genommen. Warum haben Sie sich dafür entschieden und was nehmen die da für eine Position ein oder was sollen die vielleicht auch verdeutlichen?
Also bei denen habe ich es total spannend gefunden, weil wir reden ja davon, dass wir Objekte erzeugen, die uns Dienste machen sollen. Und wenn wir jetzt Sexpuppen herstellen, also Sexroboter herstellen, dann haben die eine klare Definition. Was im menschlichen Bereich dieser Arbeit am nächsten kommt, sind Sexarbeiterinnen. Die machen genau das. Die stellen sich ihren Körper für jemanden zur Verfügung, der etwas von ihnen will. Insofern habe ich gefunden, ist es eigentlich mal echt interessant, auch Sexarbeiterinnen zu befragen, ob die jetzt das Gefühl haben, dass diese Dinge ihnen die Jobs wegnehmen werden, weil sonst fragen wir immer nur Taxifahrer, ob sie Angst haben, dass ihre Jobs verkommen. Und die waren wahnsinnig gescheit, diese Frauen, und die haben vieles für mich sehr auf den Punkt gebracht. Also ich hätte gerne noch mehr von ihren Interviews reingenommen, aber das geht natürlich nicht, weil man muss immer auf den dramaturgischen Bogen schauen.
Ich meine, wenn auf einmal Roboter so menschliche Beziehungen vielleicht auch ersetzen, so menschliche Beziehungen sind ja auch immer darauf angelegt, dass sie auf Augenhöhe passieren, dass man sich respektiert und so gesehen können ja künstliche Intelligenzen oder so sind vielleicht nicht darauf, also die können zum Beispiel vielleicht auch misshandelt werden. Ich meine, was hat das auch vielleicht nochmal für Konsequenzen?
Da kommt Kant ins Spiel. Natürlich ist es so, dass wir ja jetzt schon sehen, meine jüngste Tochter, die nimmt das Handy ihres Vaters und schreit hinein, Siri, zeig mir jetzt irgendwas, in einem Ton, wo ich mir denke, puh, arg eigentlich, ja, weil sie spricht eigentlich zu einer menschlichen Stimme, aber sie weiß, dass es eine Maschine ist und ist deswegen respektlos. Und da denke ich mir, genau da beginnt es letztendlich. Und das ist eben auch der Diskurs, den wir führen müssen und worauf wir Acht geben müssen. Dass es nicht immer wegzuschieben ist, das Thema, und zu sagen, da ist irgendjemand böse und er macht irgendwas, sondern genau zu beobachten, was machen wir mit diesen Sachen? Wie gehen wir damit um und was macht das, was verändert das in unseren Beziehungen und so?
Wo kann der Film eigentlich jetzt in Zukunft noch gesehen werden?
Ich glaube, jetzt macht er einfach mal ein Jahr lang eine oder so, ich weiß nicht wie lange, ich glaube, ein so Festival-Tour. Und dann hat er in Österreich Kinostart, glaube ich, nächsten Frühling. Und dann hängt es halt immer davon ab, ob irgendein Verleih ihn haben will und glaubt, dass es ein Potenzial hat. Und da hat der Dokumentarfilm halt im Kino immer schwieriger, weil verdammt wenig junge Leute gehen ins Kino und schauen sich Dokumentarfilme an.